Ja, auch von mir herzlich willkommen. Und ich darf jetzt ankündigen, den sehr geschätzten Kollegen Rainer Schwarz mit seinem Vortrag Wahrheit als heilsame Lüge. Rainer Schwarz ist Facharzt für psychotherapeutische Medizin und Nervenheilkunde. Er ist Diplompsychologe und Psychoanalytiker.
Ja, ich darf Sie alle begrüßen. Können Sie mich gut verstehen? Reicht das hier so mit dem... Nein? Lauter. Sollte an... Verstehen Sie mich jetzt? Ich komme laut vor, also... Der Titel Wahrheit als heilsame Lüge, die Anne Lang hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich sagen soll, dass das ein Adorno-Zitat ist, aber das heilsam habe ich dazu getan, damit es ein bisschen passender ist hier und vielleicht ein bisschen glatter. Adorno meinte damit den Vorgang der Rationalisierung und meinte das in einem bestimmten philosophischen Zusammenhang in der Kritik des Positivismus, der jetzt hier nichts zur Sache tut. Man kann aber die Wahrheit benutzen, um zu lügen. Und diesen Vorgang, der findet im Alltag ständig statt. Und der findet auch in unseren Behandlungszimmern statt. Und zwar ständig. Diese Formulierung ist ungewöhnlich und beleuchtet diesen Aspekt unter etwas anderen Gesichtspunkten. Deswegen habe ich das gewählt. Ich möchte mich outen als jemand, der eigentlich gerne Psychotherapeut ist. Und zwar weil, neben Stressfaktoren und Problemen, die es natürlich immer gibt, weil man in meiner täglichen Praxis werde ich mit sehr unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten konfrontiert. Ich habe sehr unterschiedliche Menschen in meiner Praxis. Ich habe Rechtsradikale, ich habe alles Mögliche. Die sind nicht immer nur nett, die sind unterschiedlich, manche sind auch nett und andere sind es weniger. Aber ich tauche ein in das Leben dieser Menschen und das ist für mich persönlich, wo ich mich mit allem Möglichen beschäftige, immer sehr bereichernd und für mich einfach auch spannend. Das ist mein persönlicher Eigennutz, den ich da rausziehe. Ich hoffe, dass das meine Behandlungen nicht zu sehr stört. Aber ich bin mir dessen auf jeden Fall mal bewusst, dass das mein Nutzen ist, dass ich in diese Wirklichkeiten eintauchen kann. Und darüber werde ich auch gleich anhand eines Fallbeispiels etwas sagen. Zunächst mal geht es um die Frage der Zeitenwende. Diese Zeitenwende, die ja schon in den beiden ersten Vorträgen anklang und deutlich wurde, ist sehr vielschichtig, sie ist nicht ganz neu und sie stellt sich in allen Kompartimenten der Gesellschaft dar, wenn auch unterschiedlich und in unterschiedlichen Zeitfolgen, unterschiedlichen Zeitrastern. Einige Komponenten reagieren früher, andere später. Es gibt das schöne Beispiel von Friedrich Engels über den Sprung, den Veränderungssprung, den kategorialen Sprung. Wenn Sie Wasser erhitzen, entsteht Bewegung im Wasser, es verändert sich schon etwas, aber es bleibt Wasser, es ist nicht verändert. Wenn es bei 100 Grad ist, kommt es zu dem kategorialen Sprung und das Wasser verdampft und wird Dampf, ist also in einer anderen Form. Und es ist die Frage, befinden wir uns derzeit in einer solchen Situation, dass etwas, was vorher schon da war, sichtbar ist, massiv zutage tritt, in einer anderen Form da ist und von daher handelt es sich um einen qualitativen Sprung. Aufklärung ist ein Teil dieses Prozesses, beziehungsweise die Gegenbewegung zur Aufklärung, das Wiederkehren von Mythologien. Auch das ist nichts Neues, es gab immer Mythologien, Menschen brauchen Mythologien. Der Kampf gegen den Aberglaube ist aber uralt, wahrscheinlich an die 300, 400 Jahre. Aber wir haben jetzt eine Situation, wo man denken kann, die Kraft und die Bedeutung von Mythologien nehmen zu und das sehen wir überall, auch in unseren Behandlungszimmern, das sehen wir an den Universitäten, das sehen wir in den Lehrerzimmern oder in den Klassenzimmern, im Unterricht und so weiter und so fort. Warum ist der Mythos so wichtig? Der Mythos tröstet. Ja, wir sind hier in einer katholischen Einrichtung. Der Mythos des Katholizismus ist die der Gnade. Da können Sie sagen, das ist eine ganz alte Kamelle. aber die Gnade, die einem gegeben wird von außen, sodass man frei von Sünden ist und das Paradies erhält. Das können Sie sagen, glaubt heute wahrscheinlich so niemand mehr oder nur noch sehr wenige. Und die katholische Kirche verliert scharenweise Mitglieder. Aber das heißt nicht, dass nicht Mythologien, die trösten können, weiterhin wichtig sind, weil sie Hoffnung erwecken, weil sie aus Situationen, die sonst ausweglos erscheinen, die Möglichkeit eines positiven Ausgangs zumindest suggerieren und für den Moment zu sichern scheinen und einen stabilisierenden, haltgebenden Effekt haben. Das konkrete Beispiel, was ich geben will, ist das Thema Mutterschaft. Ich will über eine Frau von jetzt Anfang 40 Jahren sprechen, die hat einen heute 10-11-jährigen Sohn. Die kam schon vor einigen Jahren zu mir. Sie können sich fragen, warum kommt eine Frau, die eventuell Probleme mit der Mutterschaft hat, zu einem männlichen Therapeuten? Ein Zitat, was ich gut kenne, ist, ein Mann, nicht von dieser Patientin, aber von anderen, ein Mann kann niemals verstehen, was eine Mutter leistet. Ja? Das gilt übrigens, wenn Sie es übertragen, auch für Frauen, die keine Kinder haben. Nicht? Also nur eine andere Mutter kann verstehen, was eine Mutter leistet. Das liegt jetzt an Ihrem Ermessen, ob ich Mutterschaft verstehe oder nicht. Ich verstehe es halt, wie ich es verstehe. Und die Patientin muss es auch beurteilen. Jedenfalls kommt sie lange zu mir, jetzt allerdings nur noch sehr selten. Die Zeitenwende zeigt sich sehr deutlich und exemplarisch an dem, wie Mutterschaft in der Gesellschaft aufgefasst sind. Die banalsten Kennzeichen davon sind, dass Mutterschaft seltener geworden ist. Das heißt, die Zahl der geborenen Kinder nimmt deutlich ab. Ja? Die Babyboomer, die jetzt alle in Rente gehen, das war eine Generation, der das nannte man damals so kinderreiche Familien. Da kommen wahrscheinlich einige von Ihnen auch noch raus. Die hatten dann 2, 3, 4 Kinder, das war zu diesem Zeitpunkt völlig normal. Das ist heute eine Rarität. Heute ist die Ein-Kind-Familie normal. Und dann ist es häufig so, dass die Familien oder auch gerade die Mütter sich wieder ihrem Berufsleben zum Beispiel zuwenden wollen und sich sagen, ich habe meine Pflicht erfüllt, ein Kind ist genug. Ja, oder auch tatsächlich auch Personen, die sich gegen Elternschaft entscheiden. Das ist aber nur die eine Entwicklung. Die andere ist die, dass Mutterschaft oder Elternschaft emotional maximal bedeutsam ist. Ja, ich kann vielleicht sagen, ich bin erst in den 50er Jahren groß geworden. Ohne mich beschweren zu wollen, könnte ich sagen, ich lief so nebenbei. Das hat mich nicht gestört, weil es normal war. Und die links und rechts neben mir, die liefen auch nebenbei. Es gab die Chance für mich, dass ich machen konnte, was ich wollte. Und das war auch viel Unsinn, aber meine Eltern haben es nicht gemerkt. Also ich kann nicht negativ berichten, aber besondere Zuwendung wurde mir nicht zuteil. Und wenn ich jetzt heute in meinem Behandlungszimmer mitbekomme, was zum Beispiel diese Mutter, um die es gleich ein bisschen gehen wird, alles für ihren Sohn tut, da komme ich aus dem Staunen nicht heraus. Ja? Wenn ich es vergleiche mit meiner eigenen Kindheit. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht neidisch. Ich würde das gar nicht wünschen. Ich hätte es auch damals nicht gewünscht, weil ich es auch gar nicht kannte. Ja? Also es ist ein gewaltiger Zeitenwandel, allein in der quantitativen Zuwendung, die heute Kindern gegeben wird, von den Eltern, insbesondere von den Müttern, auch den Vätern, von den Großeltern und dem gesamten Umfeld, das geht dann natürlich weiter in den Institutionen, in den Kindergärten, in den Schulen und so weiter, das gab es alles früher überhaupt nicht. Diese Zeitenwende ist enorm. Wenn ich sage, quantitativ ist die Zuwendung mehr, dann könnte man kritisch formulieren, ob sie qualitativ besser ist, würde ich mit einem Fragezeichen versetzen. Das ist eine weitere Frage. Es ist das Bemühen, auch eine gute Qualität der Zuwendung zu erreichen, ob das immer gelingt. Da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher. Das ist aber meine Kritik. Ich erzähle Ihnen kurz, was zu dieser Frau, die zu mir kommt. Also eine Anfang 30-Jährige, sympathische, nette, einnehmende Frau, die offen mit mir spricht, Sie ist Ausgebildete, sie hat studiert, sie ist eine Betriebswirtin, ist zu diesem Zeitpunkt, da ist das Kind vielleicht 6 Jahre alt, bereits wieder im Beruf. Sie arbeitet nicht ganz vollschichtig, aber 30-stunden-mäßig in einer Versicherungsanstalt, hat eine gut dotierte Position. Sie ist seit ungefähr einigen Jahren, also seit ungefähr 10 Jahren verheiratet mit einem etwas älteren Mann, mit dem sie sich so ganz gut versteht. Sie stammt, da gibt es Konflikte, aber es ist klar, die bleiben zusammen, die streiten sich, die versöhnen sich, die machen zusammen Urlaub, die haben auch ein Sexualleben, darüber spricht sie auch relativ offen und das ist soweit, sagen wir mal, eine relativ stabile Ehe, würde ich so sagen, aus meiner Sicht. Ist nicht mehr so selbstverständlich heutzutage. Sie stammt ursprünglich vom Land und aus, sag ich mal, ich sage das mal aus der alten Welt, wenn Sie mich verstehen, das ist so ein Ausdruck. Aus der alten Welt, damit meine ich, das ist noch eine Familie, die stark patriarchal geprägt war. Da war der Vater der Chef. Sie hat 2 Schwestern. Wie gesagt, das war von konservativen, althergebrachten, patriarchalen Strukturen geprägt. Das war alles konstant. Die leben da ein intensives Familienleben. Die Rituale werden eingehalten. Da gibt es neben des konservativen Zuges auch einen großen Anteil an Intaktheit, behaupte ich mal. Ja. Sie hat dann studiert in der Nähe und dann hat sie den Mann kennengelernt und ist mit dem, und weil sie auch in Köln eine Stelle gefunden hat, in die Großstadt gezogen. Das fiel ihr nicht ganz leicht, dann hat sie noch Kontakt gehalten mit zu Hause. Aber zunehmend fand sie das Leben in der Großstadt mit diesem Mann, mit dieser Stelle und Urlaubsreisen und all dem, was dazugehört, eigentlich ganz gut. Und einen Kinderwunsch hat sie eigentlich nicht. Und sie war irgendwann mal beim Gynäkologen und der Gynäkologe oder die Gynäkologin hat irgendetwas festgestellt bei ihr und hat ihr gesagt, jedenfalls hat die Frau sie so verstanden, sagen wir mal so, Schwangerschaft sei bei ihr irgendwie schwierig, so eventuell nicht leicht. Das hat sie so übrig behalten. Das hat sie kommentarlos zur Kenntnis genommen, aber daraus gezogen, vielleicht kann ich ja keine Kinder bekommen. Aus organischen Gründen. Und das hat sie auch mit dem Ehemann so kommuniziert. Der ist auch so konservativ aufgestellt. Ja, so und so und so. Und dann haben die erstmal kein Kind bekommen. Die sagt, der Mann hat mir auch gar keinen Druck gemacht. Aber in dem gesamten eher konservativ ländlich geprägten Umfeld gibt es schon einen Geist, sage ich jetzt mal so, der sozusagen von ihr verlangt, ein Kind zu bekommen. Diesen Druck empfinden viele Frauen, ein Kind bekommen zu müssen, wo sie sich natürlich bewusst dagegen entscheiden können. Den hat sie auch erlebt. Es hat dann kein Mensch was gesagt. Nicht wahr? Ihre Schwestern bekamen Kinder. Ja, die eine 2, die andere mittlerweile 3. Dann entsteht natürlich so etwas, auch wenn nichts gesagt wird, wie in der Situation, wann ist es denn bei euch soweit? Nicht? Das hat aber keiner gesagt. Dann wurde sie doch, nachdem die Verhütung abgesetzt wurde, relativ rasch schwanger, entgegen der Prognose, die sie verstanden, glaubte mal verstanden zu haben. Und dann ging es los, als dass das eine komplikationsbehaftete Schwangerschaft war. Sie musste über Monate lang im Bett liegen bleiben, war lange in der Klinik, weil eine vorzeitige Geburt, eine Frühgeburt drohte. Die konnte dann verhindert werden. Das war für sie alles ein ziemliches Martyrium und sie fühlte sich elend und beschissen. Das Kind wurde dann, war dann normal geboren. In den ersten 2 Monaten fühlte sie sich überhaupt nicht in der Lage, mit ihrem Säugling irgendwas zu machen. Sie konnte das Kind nicht berühren. Das hat der Mann übernommen und ihre Schwiegereltern zum größeren Teil. Dann ging es so ein bisschen. Zur Frage der Aufklärung, zu der Frage der Lüge. Und was ist da los? Ich muss etwas vorwegschicken. Eine Szene. Sie ist dann wieder arbeiten gegangen, was sie ganz gut tat, aber das grundsätzliche Problem nicht löste. Und dann sagt eine Arbeitskollegin zu ihr, ganz en passant, ich nenne das eine Szene. Die Szene war eine Alltagsszene, die erstmal aus sich selbst heraus keine Bedeutung zu haben scheint. Die Arbeitskollegin sagte, mein Sohn hat Diabetes. Wenn man es nicht behandelt, stirbt er in wenigen Tagen. Das hat ihr zu denken gegeben. Und dann hat sie recherchiert, was ist bei Diabetes, da ist sie irgendwie drauf gekommen, ja, dann müssen die Kinder oft auf die Toilette und dann wird denen schlecht. Und dann hat sie angefangen, ihren Sohn zu beobachten, wenn der auf die Toilette geht, da hat sie Buch drüber geführt und so weiter und so fort und dem ist er öfter schon mal schlecht gewesen. Und dann ist sie zum Kinderarzt gegangen, mit der Frage, hat mein Kind nicht am Ende Diabetes? Nun ist zum Kindergartenarzt zu gehen ja ein aufgeklärtes Verhalten, ein fürsorgliches Verhalten, nicht wahr? Das würden zum Beispiel viele Familien sagen, ja, wir machen doch alles für unsere Kinder, wir gehen ja auch zum Arzt, zu den Vorsorgeuntersuchungen, das ist eine Standardaussage. Und kein Mensch würde Einwand erheben, aber ich habe hier mal den kontrastierenden Zusatz gemacht, aber was ist, wenn es jeden Tag geschieht? Das hat jetzt diese Frau nicht wirklich jeden Tag gemacht, aber es gab Zeiten, da hat sie es 2-3 Mal in der Woche gemacht. Ja. Je nachdem, wie die Situation zu Hause war, sag ich mal, interpretieren, aber das wusste sie zunächst einmal nicht. Immer mit der Frage, hat mein Kind Diabetes? Nicht wahr? Wahrheit als Lüge bedeutet, Sie benutzen ein rationales, aufgeklärtes Verhalten, Sie nehmen medizinische Versorgung in Anspruch, also sozusagen die naturwissenschaftlich orientierte Medizin, es werden da Laboruntersuchungen gemacht und so weiter, aber es hat einen ganz anderen Zweck. Es geht darum, etwas anderes zu verschweigen und zu verschleiern, wenn Sie so wollen, wenn Sie es böse meinen. Eigentlich wird also das aufgeklärte Verhalten, die Wahrheit, als Lüge missbraucht oder in anderen Zwecken instrumentalisiert. Kinderärzte kennen dieses Verhalten von Müttern bestens. Ja. Da gibt es Mütter, die sind jeden Tag in der Arztpraxis und haben irgendwelche Gedanken, dass ihr Kind krank sein könnte. Das hat Blüten, die sie sich nicht vorstellen können. In meiner Kindheit, nochmal zur Frage der Zeitenwende, war das unbekannt, dass so viel zum Arzt gegangen war. Das war unbekannt, das machte niemand, das war einfach unüblich. Und das ist in den letzten Jahren, und das würde ich zur Zeitenwende mit dazu zählen, ist diese Inanspruchnahme von Ärzten generell und auch die von Kinderärzten extrem angestiegen. Deswegen kriegen sie auch so schnell keinen Termin. Ja? Die sind alle vollkommen ausgebucht, und zwar zum Beispiel mit so etwas. Also Wahrheit als Lüge, jetzt können Sie sich Folgendes vorstellen, ich habe dann mit ihr so eine sympathische, kooperative Frau, mit der man gut auskommen kann, die ist auch keineswegs dumm, mit ihr gesprochen, was denn mit ihr los ist, wenn sie da zum Arzt geht, was da passiert, und dann kommt man rasch drauf, der Junge, der ist jetzt im Grundschulalter, der bockt zu Hause schon mal, zu Hause, nicht in der Schule, die Schule ist sehr gut. Der bockt, der will am Computer spielen, der will an seinem Gameboy spielen, da gibt es strenge Regeln, konservative Verhältnisse, da trickst er die Eltern schon mal aus und manipuliert, um mehr spielen zu können und hält sich jemand das, was die Mutter von ihm will, der bockt schon mal. Man könnte sagen, alles vergleichsweise harmlose Dinge. Und was passiert dann? Da geht sie zum Arzt. Wenn sowas ist, dann geht sie zum Arzt. Was sie dann denkt, er hätte Diabetes. Ja? Ich habe dieser Patientin nie gesagt, nie, das können Sie für falsch oder für richtig halten, wenn er jetzt Diabetes hätte, könnte er sterben, dann wäre das Problem los. Und Sie wären es auch nicht schuld. Das habe ich nie gesagt. Die Frage ist, ob Sie das sagen würden. Oder ob Sie es überhaupt meinen. Es geht also darum, dass sie gegenüber ihrer eigenen Mutterschaft hoch ambivalent ist. Einmal hat sie Folgendes gesagt, das Kind ist ein normales Kind, es ist gut in der Schule und so weiter, wächst, wird rasch groß. Einmal hat sie gesagt zu mir, in der Verwandtschaft ist ja bekannt, sind alles so kinderfreundliche Verhältnisse. In der Verwandtschaft wird gesagt, das ist ja ein ganz tolles Kind, was du da hast. Das ist ein tolles Kind. Und dann hat sie zu mir mal gesagt, ich kann doch so ein tolles Kind nicht hassen. Ja. Tut sie aber doch, zumindest wenn der bockt, nicht wahr? Was sagt man so jemandem? Das würde ich gerne mit Ihnen diskutieren, aber vielleicht ist das jetzt der falsche Zeitpunkt. Aber gleich in den Kleingruppen wäre die Frage, wie gehen Sie therapeutisch mit einer solchen Situation um? Ich denke, die Umgangsweise, die ist nicht gleich. Die ist nicht gleich. Da steht jetzt ein Satz, den habe ich mir so ausgedacht, Ambivalenz gegenüber Mutterschaft oder Elternschaft, das haben Sie ja bei den Vätern auch, ist ubiquitär, immerwährend und potenziell tödlich. Also das... eine Mutter oder ihr Vater ihr Kind umbringt, ist selten, kommt aber eben im Extremfall vor. Dass Mütter oder manchmal auch die Väter aus so einem Konflikt heraus zum Arzt gehen, ist unendlich häufig. Die Arztpraxen sind voll mit solchen Eltern, behaupte ich. Die kommen natürlich immer unter einem anderen Label, nicht? Das ist die Lüge und das Thema, was ich hier sage, es ist mit einem anderen Grund rationalisiert. Ich mache Ihnen mal nur ein paar Vorschläge, was man sagen könnte. Dazu komme ich gleich. Ich mache Ihnen mal ein paar Vorschläge, die können Sie gerne diskutieren und überlegen. Die Liste ist nicht vollständig. Sie könnten dieser Mutter sagen, Sie sind eine tolle Mutter. Man lobt in Psychotherapien gerne, wo man was zu loben findet. Und sie bemüht sich sehr, sie ist sehr besorgt, sie tut viel quantitativ hier. Okay. Sie könnten ihr sagen, Sie sind eine tolle Mutter. Ja? Könnten Sie sagen, wahrscheinlich machen es auch einige von Ihnen. Ob Sie es wirklich glauben, weiß ich nicht. Es wird in Psychotherapien gerne und viel gelobt. Das ist irgendwie ein gangbarer Weg, der funktioniert gut, da sprechen die Leute drauf an. Dabei müssen Sie berücksichtigen, dass dieses Loben auch in der Gesellschaft insgesamt heute, nochmal Zeitenwende, sehr populär geworden ist. Zum Beispiel schon die Kindergärtnerinnen und die Erzieherinnen in den Kindergärten fangen an, die kleinen Kinder sehr, sehr oft zu loben. Früher war das unüblich, das konnten wir gar nicht. Das setzt sich in der Schule fort. Ja? Es gibt dafür auch schon einen Fachausdruck, das Lobbombardement. Das machen wir gerne auch, damit sind wir auf der sicheren Seite. Wenn man was zu loben hat, ist gut. Sie könnten natürlich auch sagen, Sie sind sehr besorgt. Damit würden Sie auch eine Realität zum Ausdruck bringen. Diese Idee der guten Mutter mittransportiert. Nicht wahr? Aber Sie könnten auch im Sinne der alten Psychoanalyse, was ich nicht gemacht habe, deutend sagen, Sie wollen, dass Ihr Kind stirbt und Sie es nicht schuld sind. Damit Sie wieder so leben können, wie Sie früher gelebt haben, das Leben war nämlich ohne Kind viel angenehmer. Das habe ich vermieden, aber es wäre die Frage an Sie, ob Sie sowas sagen wollen, können, ob Sie das für richtig halten. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich hebe keinen Anspruch auf Wahrheit in diesem Sinne. Die Behandlung läuft so, dass ich mit dieser Frau sehr über dieses Thema, über den Alltag mit ihr gesprochen habe. Was passiert mit ihr, mit dem Sohn, zumal im Vorfeld der Arztbesuche? Die sind am Anfang noch gegeben. Und was da los ist, wie sie sich ärgert über ihren Sohn und auch über ihren Mann, der manchmal andere Ansichten hat und so weiter. Darüber sprechen wir viel. Sie spricht über die Arztbesuche nicht mehr. Sie spricht darüber nicht mehr. Ich frage auch nicht nach, waren Sie jetzt noch mal beim Arzt? Mach ich nicht. Es ist davon nicht mehr die Rede. Das erlebe ich in Therapien häufiger so, dass das eigentliche Symptom sozusagen nicht geheilt wird, sondern es ist nicht mehr die Sprache davon. Es wird darüber nicht mehr geredet. Das ist ein sensibler Zustand meiner Ansicht nach, wo sich eine Veränderung anbahnt, die aber noch nicht besprochen und ausgesprochen werden kann. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wie ist es denn mit den Arztbesuchen? Gehen Sie denn da immer noch so häufig hin? Gerade wenn Sie es so sagen, ist das eventuell nicht so günstig. Ich lasse das so auf sich beruhen gerne. Erst später ist sie dann wegen einer Routineuntersuchung, das sind ja diese U-Untersuchungen, die die Kinder haben, zitiert sie ihren Kinderarzt, der dann sagt, sie waren aber lange nicht mehr hier. Dem ist das natürlich auch aufgefallen und der sieht, jetzt kommt diese Frau mit diesem völlig gesunden Kind noch mal zu ihm in die Praxis, und dann fällt ihm das auf und dann sagt sie, ja, ja, das stimmt schon eigentlich. Ne? Ich will nur Folgendes sagen, aus meiner Sicht ist jetzt sozusagen der Konflikt und das Problem nicht mehr in der Form wirksam, dass das Symptom zum Arzt zu gehen, diese Art von Pseudobesorgnis zu haben, das findet nicht mehr so viel statt, aber das Problem ist eigentlich nicht gelöst. Ja, das ist noch da, es könnte auch jederzeit reaktualisiert werden, das wäre dann ein sogenannter Rückfall. Es ist aber keiner, sondern das Problem existiert einfach immer weiter. Es verändert sich aber etwas, und das ist gar nicht mein therapeutischer Einfluss, der Junge wird größer, der wächst, wie jedes Kind wächst, und es verändert sich. Und er wird selbstständiger, das bemerkt sie, da ist auch der Einfluss des Ehemanns da, der sorgt auch dafür, der Junge hat ein gutes Verhältnis zum Vater, die unternehmen öfter was, der Vater ist auch sehr handwerklich so begabt, bringt seinem Sohn da was bei, der wird selbstständiger und kann was. Das registriert sie mit großem Wohlwollen, das gefällt ihr. Und dann ist er jetzt schon 11. Und dann sagt sie irgendwann mal zu einem bestimmten Zeitpunkt, ganz ein bisschen verstohlen, sag ich mal so, ganz ein bisschen verstohlen. Ja, der ist hübsch. Der ist hübsch. Ja. Das ist ein besonderer Moment, wenn sie das sagt. Nicht? Der gefällt ihr auch schon als Mann, in der kleineren Form von Mann. Er ist dabei, ein Mann zu werden. Mit Männern kann sie gut, deswegen ist sie auch bei mir, mit Kindern weniger. Und der wird jetzt zum Mann. Also sie kann mit ihm etwas anfangen. Ja? Das hat eine erotische Komponente, die nicht ausgelebt wird, die ihr aber bewusst ist, deswegen zumindest für einen Moment bewusst wird. Und jetzt existiert das Problem nicht mehr. Ja? Und zwar nicht durch Psychotherapie, sondern durch die Entwicklung des Jungen selbst. Ja, vielleicht vorbereitet durch das, was vorher passiert ist, aber jetzt ist das Problem nicht mehr existent. Die ganze Zeit danach, die kommt noch gelegentlich zu mir, ist von diesen Problemen überhaupt keine Rede mehr. Sie kann zwischendurch sagen, wenn sie sich noch mal über ihren Sohn ärgert, was sie ab und zu erzählt, der ist immer noch mal ab und zu am Bocken, man macht irgendwas, was er nicht soll. Ja, ja, da wäre ich früher zum Arzt gegangen, nicht wahr? Wo sie hunderte Mal war, nicht wahr? Hunderte Male. Es geht jetzt um ganz andere Fragen, da bin ich sozusagen ein-, zweimal im Monat so eine Art Begleiter für sie. Sie will mehr Eigenständigkeit auch von ihrem Mann und das schafft sie auch ganz gut. Und das ist alles gut, geht es überwiegend gut und dem Kind auch. Ja, jetzt wäre gute Zeit zu diskutieren, aber wir haben das verschoben.